Geheimnisse Gottes. Natürlich nur so weit, als wir sie vorerst im Neuen Testament vorfinden. Bei der Betrachtung der Gleichnisse Jesu haben wir ausgerechnet in Matthäus 13, wo wir die sieben Gleichnisse näher ansehen durften, die erste Stelle im Neuen Testament, wo der Begriff Geheimnis erscheint, zum ersten Mal im Neuen Testament. Matthäus 13, Vers 11. Euch ist es gegeben, sagt Jesus den Jüngern, Moment, ihr klappt natürlich mal. Euch ist es gegeben, in Gleichnissen, weil sie ihre Augen geschlossen haben, ihre Herzen dick gemacht haben, ihre Ohren schwerhörig, um ja nicht das Wort der Wahrheit zu hören und dann die Verpflichtung zu sehen, sich zu bekehren, sich zum Herrn zu wenden. Das hat Gott, der die Herzen und die Gedanken von Ferne erforscht, längst erkannt, in Bezug auf die Volksmengen. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu Ihnen. Jesus musste diese Geheimnisse aussprechen, aber um sie zu schonen, denn hätte er deutlich die Dinge mit Namen genannt, dann musste Gott, auch dann werden sie ihm ablehnen, Jesus als Messias, und vor allem hat Gott erkannt, die Volksmenge damals in Israel, die dachte nicht daran, auch nur das Angesicht des Herrn zu suchen. Dachte nicht daran. Und wer den Herrn nicht sucht, dem kann der Herr begegnen, wie er will. Er versteht nichts. Er hat sich selber so eingestellt, dass Wort Gottes sogar in sein Herz gelegt werden kann, ausgesprochen, geht durch die Ohren ins Herz, aber sie verstehen nicht, das haben wir ja gelernt. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Und diese Geheimnisse des Reiches Gottes hat Gott von Grundlegung der Welt an verborgen, haben wir gelernt. Warum? Erstens, weil es sich um ganz unheimliche, schwere Dinge handelt, die dem Reiche Gottes im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte angetan werden. Wir lesen ja an einer Stelle, das Reich Gottes leidet Gewalt. Und Gewaltmenschen dringen hinein und reißen es an sich. Also furchtbare Angelegenheit. Und wir wissen ja, das waren zur Zeit Jesu ausgerechnet die höchsten Majestäten nach dem Gesetz. Vom hohen Priester über den Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Sadduzäer und die Ältesten und wie sie alle nun genannt werden. Die merkten und erkannten, dieser Jesus ist die Wahrheit, ist von Gott gesandt. Das wussten ja auch sogar die Dämonen, nicht? Bist du gekommen, schreit ein Dämon, uns vor der Zeit zu peinigen, nicht? Einerseits hat Gott diese Dinge schonend vor Engeln und Menschen verborgen, weil es erdrückende Dinge sind, die Engel und Menschen gar nicht hätten tragen können. Und andererseits Dinge, die sind so wunderbar, so allerheiligst, so göttlich, dass Gott wusste, wenn ich denen nur ein wenig davon übergeben würde, die würden die dümmsten Sachen damit machen. Ja. Könnten das gar nicht schätzen und ehren, verstehen. Also, von Grundlegung der Welt an verborgen vor Engeln und Menschen. Aber, ausgerechnet, schreibt Paulus dann, vor aller Welt verborgen, im ganzen Weltall, zu unseren Gunsten, zu unserer Herrlichkeit. Denn der Geist, der uns gegeben ist, der erforscht ja wie viele Dinge? Alle, sogar die Tiefen Gottes, die Tiefen der Gottheit, erforscht der Geist. Und wir haben die Verheißung, Paulus an Timotheus, nicht nur wie die Jünger damals, sondern ja, die Geheimnisse des Reiches, ja, den Jüngern. Aber jetzt handelt es sich ja um die Geheimnisse Gottes. Geheimnisse des Reiches sind Sachgeheimnisse. Geheimnisse Gottes sind Personalgeheimnisse. Was ist gewaltiger? Ganz klar. In Matthäus 13 ist die Rede vom Königreich der Himmel, weil da Engel herrschen im tausendjährigen Reich. In Markus 4, Vers 11 und in Lukas 8, Vers 10 sind die Gleichnisse wieder erwähnt, nur dann nicht, spricht der Text nicht vom Reich der Himmel, sondern an beiden Stellen vom Reich Gottes. Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Reich der Himmel ist speziell tausendjähriges Reich, Zustände, Reich Gottes umfasst alles bis zu den letzten in Gott verborgenen Herrlichkeiten. Also, drei Stellen finden wir im Leben Jesu, in den Evangelien. Im Ganzen finden wir im Neuen Testament 27 Mal, dass das Wort Geheimnis erscheint. Dreimal durch den Herrn Jesus erwähnt, das sind die drei Stellen, die ich erwähnt habe eben. Und dann sind noch einige Stellen, also drei und vier noch im Buch der Offenbarung. So. Und dann bleiben von 27, 3 und 4 gibt es 7, bleiben 20. Alle 20 übrigen Stellen hat Gott nur dem Apostel Paulus anvertraut. Und die sind dann ganz gewaltig. Nicht? Im Buch der Offenbarung, das Geheimnis von Babylon, das Geheimnis der Hure und negative Dinge. Und bei Paulus erkennt auch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit Paulus. So. Aber im Übrigen alles wunderbare, wunderbare Dinge. Ich nenne gerade die beiden Stellen, die bei Paulus erscheinen und negativen Inhalt besitzen. Römer 11, Vers 25, da ist das Geheimnis, das uns nicht verborgen sein soll, nämlich, dass gegenüber, in Bezug auf Israel, Verstockung verfügt worden ist, in Bezug auf einen Teil Israel. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, und das nennt Paulus ein Geheimnis. Und das Zweite finden wir im 2. Thessalonicher 2, Vers 7, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. So. Und nun dürfen wir weiter fahren, die Bibelstellen der Reihe nach, wie sie im Neuen Testament erscheinen. 1. Matthäus 13, Vers 11, zwei weitere in den Evangelien, die wir genannt haben. Die nächste Stelle ist Römer 11, Vers 25. Was wir auch schon beachtet haben, kurz, Verstockung Israels. Und so war, soweit, solange bis das Pleroma, das Herzstück der Nationen, eingegangen ist, nämlich durch die Entrückung. So lange hat Gott Verstockung auf Israel gelegt. Natürlich, jetzt beim Übergang hat Gott dieses Verstockungsgericht, weil unsere Vollendung vor der Türe steht, hat Gott auch in Israel schon entsprechend die Lockerung begonnen, in dieser Hinsicht, was Verstockung betrifft. Römer 16, Vers 25. Schlagen wir auf die Stellen. Römer 16. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter, den Vergangenen also, verschwiegen war, ein Geheimnis. Das haben wir schon gehört und gelernt, Matthäus 13, Geheimnis des Reiches Gottes, verschwiegen von Grundlegung der Welt an. Paulus bezieht sich jetzt auf die Zeitalter, nicht? Die Zeitalterordnung begann auch zu laufen mit Grundlegung der Welt. Nicht? Vorher gab es vor Gott keine Zeit mehr. Zeitalter begannen zu laufen mit dem ersten Spatenstich der Schöpfung durch den Sohn, Jesus Christus. Noch einmal, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, also jetzt, den Tagen der Apostel, nach Befehl des äonischen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist also die Rede von einem Geheimnis. Und wir beachten noch einmal, und ich betone jetzt, dem aber, der euch zu befestigen vermag, durch was? Achtung! Nach meinem Evangelium. Paulus, was ist los? Hast du ein anderes Evangelium als die 12 zum Beispiel? Jawohl. Sodass die 12 das gar nicht verstehen oder schwer verstehen, nicht? Der Führer der 12 ist Petrus, wovon etliches schwer zu verstehen ist. Großartig die Herzensfreiheit und Liebe des Petrus zu Paulus, obwohl Paulus ihm mal tüchtig die Meinung gesagt hat in Antiochia. Nicht? Ja. Nun, nach meinem Evangelium, und jetzt betone ich, und der Predigt von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, nach meinem Evangelium. So. Und dazu ergänzend lesen wir Epheser 3, 2 bis 11. Epheser 2, 3 bis 11, wir lesen da nicht alle Verse. 3, Vers 2. Aber wir müssen gerade vom Vers 1. Dieserhalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen, sehen wir. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Also an wen ist die Adresse, Epheser? An euch die Nationen. Die mir, Paulus, in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Mir. In Bezug auf euch. Ne? Jakobus schreibt ja wem? den 10, 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Aha, es wird schon gewaltig. Das ist jetzt ein Personalgeheimnis. In dem Geheimnis des Christus. Epheser 3, Vers 4 sind wir da. Als Ergänzung nach dem Evangelium, nach meinem Evangelium. Und Epheser 5, 32. Stimmt, nein, doch. Ja. Ich aber sage es in Bezug auf Christum und auf die Versammlung. Nämlich, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt, dieses Geheimnis ist groß, nämlich zwischen Mann und Weib. Ich aber beziehe es aus, auf die höchstmöglichste Ebene, nämlich auf Christus, Mann und wir, sonst sein Leib, jetzt weiblich untergeordnet. So. Das gilt für uns auch. Nur auf der höchsten Stufe. Wir zusammen mit Christus bilden den Christusleib, Haupt samt Leib. Wir bilden den Leib des Bräutigams. Da sind wir dann Israel gegenüber, sind wir wieder männlich, nicht? In Christo. Und Israel ist den Nationen gegenüber wieder männlich. Da sind die Nationen Israel weiblich untergetan. Und die Engel sind Israel weiblich untergetan. Und die ganze Kreatur, also Naturgesetze und was da alles gibt, ist den Engeln untergeordnet. Das sind die Ordnungen, ein Haupt und ein untertaner Leib, männlich-weiblich. Und die verschiedenen Stufen durfte ich jetzt nennen. Ja. Vielleicht bleiben wir der Reihe nach. Das war Römer 16, 25 von seinem Evangelium. Dann kommt die nächste Stelle in 1. Korinther 2, Vers 7. Das ist uns ja sehr bekannt. Ganz gewaltig. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene. Also zweimal verborgen. Ein Geheimnis ist eine verborgene Sache und dieses Geheimnis ist noch einmal verborgen. Beispiel, Anschauung, für den gewöhnlichen Israeliten war Zutritt nur bis in den Vorhof möglich. Für ihn war das erste Verborgene das Heiligtum. Da durfte er nicht mal hineinschauen. Er war tot umgefallen. Und dann noch mal verborgen das Allerheiligste. Dort durfte ja nur der hohe Priester. Ins Heiligtum durften alle Leviten. Aber nur die hohen Priester, der auch nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Also wir können verstehen. Ja, für Teilhaber, Glieder des Volkes Gottes damals, ne, gab es zwei Geheimnisse. Eines noch tiefer, verborgener als das andere. Und das haben wir hier vor uns. Wieder vor den Zeitaltern, ne, verborgen, welche Gott zuvor bestimmt hat, diese verborgene Weisheit, zu unserer Herrlichkeit. Da haben wir jetzt die Stelle. In einem Geheimnis reden wir, Paulus, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Und diese Weisheit Gottes hat weder Engel noch Mensch je gekannt. Und wer sind wir? Wer sind wir? Bis jetzt haben wir nur gehört vom Geheimnis des Christus, vom Geheimnis, das dem Paulus übergeben ist, und jetzt vom Geheimnis Gottes in der Weisheit Gottes. Und wenn wir weiter den Spuren der Schrift nachgehen, dann werden wir noch erkennen dürfen, worin nun die Zusammenhänge bestehen. Dann kommt 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Mir aber ist wieder Einzahl. Ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht oder Tag beurteilt werde? Vers 5. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, verurteilet vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Wenn alle die Dinge der Finsternis sich gestellt sind, dann ist alles Licht. Und dann bleibt nur noch eines übrig. Also bitte, ich kann nichts dafür, aber so steht geschrieben. Also jeder von uns bekommt noch ein Lob. Ne? Wenn alles bereinigt ist, sagt der Herr so, und jetzt wollen wir uns freuen miteinander. Ja. Und dann ganz wunderbar. Aber jetzt, was heißt das? Oder wie dürfen wir das für uns persönlich betrachten? Dafür halte man uns für Diener Christi. Das griechische Wort wird buchstäblich übersetzt mit Unterruderer oder Galeerensträfling, nicht? Galeerenruderer. Ja. Ja. Also die genau nach dem Takt des schweren Hammers rudern müssen, ganz unten. Ja. Als das betrachte man uns, halte man uns, aber gleichzeitig auf der anderen Seite und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ja. Also zuerst einmal dürfen wir sicher uns sagen lassen, dafür halte man uns, dass Paulus zuerst sich und seine Mitarbeiter meint. Ne? Ja. Und jetzt ist die Frage, ja und wir? Haben das feine Wort von Paulus, dass er uns empfiehlt, seine Nachahmer zu sein. Nicht? Also da freue ich mich, dass wir wenigstens auch in dem Punkt Nachahmer des Paulus sein dürfen. Und da hat nicht nur Paulus seine helle Freude daran, sondern am meisten der Herr selber. Wenn wir die Geheimnisse Gottes verwalten dürfen. Ah ja. Wenn Gott diese Dinge, die er von Grundlegung der Welt an verborgen hat, aufbewahrt hat zu unserer Herrlichkeit. Ne? Das ist doch klar. Ne? Das war diese Stelle. Dann 1. Korinther 13, Vers 2. Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse weiß, ne? Heißt nicht wüsste, bei uns wird es heißen wüsste, ne? Aber das ist der Geist Christi, der hier spricht, die Liebe. Seine Liebe und die Liebe des Vaters beschreibt. Und wenn ich alle Prophezeiung habe, hat die Jesus Christus, jawohl. Und hat er, kennt er alle Geheimnisse, jawohl. Und weiter, und allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, hat er den auch, jawohl. Aber hätte der Liebe nicht, jetzt nicht, dann wäre ich nichts. Ja. So. Also, als Verwalter der Geheimnisse Gottes wollen wir immer wieder an diesen Ausspruch denken. Nicht? Und wenn ich jetzt alle Geheimnisse auch wüsste, ich, nicht? Ja.
Und könnte damit prahlen, nicht? Das könnte man dann ohne Liebe, das könnte man. Nicht? Ja. Nein. Wunderbar, dass das gerade hier so heißt. Denn unser wunderbarer Herr stellt sich ja selber darunter. Nicht? Ich, der ich allen Glauben habe, nicht? Alle Kenntnis besitze, alle Prophezeiung besitze und alle Geheimnisse weiß. Der sagt, aber ich wäre nicht die Liebe, die jetzt gerade beschrieben wird, dann wäre ich wie viel? Null. Nichts. Wunderbar. Dass Gott sich selbst oder Christus sich selbst und damit Gott selbst sich so darunter stellt. Und nachher, und wenn ich alles vollbringe, was ich vollbracht habe, dass eine verlorene Welt gerettet werden kann, aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, dann wäre es allen nichts nütze. Zuerst wäre ich nichts, trotz allem, und das andere wäre es allen anderen in der Schöpfung nichts nütze. Also, Verwalter der Geheimnisse, lädt uns ein, wieder einmal, wie unser Herr, in Bezug auf die siebenfältige Buntfarbigkeit des Heiligen Geistes, welchen mit besonderem Wohlgefallen zu betrachten oder zu handhaben. Sein Wohlgefallen ist am Geist der Gottesfurcht, der Demut. Sein besonderes Wohlgefallen. Also genau da haben wir es. Ich weiß alle Geheimnisse, kenne alle Prophezeiungen, habe allen Glauben, aber wenn ich nicht Liebe hätte, wäre das alles nichts. Also, Verwalter der Geheimnisse, da unten antreten, nicht? Und dann staunen. Ja. Erste Korinther 14, Vers 2, Zungenreden, Reden in Sprachen, ein so klares Zeugnis über dieses eigenartig missverstandene Gebiet vielerwärts. Ja. Wir greifen nur heraus. 1. Verse, strebend nach der Liebe. Aha, jetzt sind wir wieder gleich weit. Ne? Ja. Alles, nützt alles nicht, auch in Zungen reden und weiß, was alles heißt. Ne? Nützt alles nicht, ist nicht wert. Ohne Liebe. Vielmehr aber, dass ihr weissaget oder prophezeit. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Nicht? Wenn das echt ist, als Gnadengabe Gottes, nicht? Dann weiß der ganz genau, wenn ich das tue, wenn ich das ausübe in Sprachenreden, dann heißt das, ich befinde mich in der allerheiligsten Gegenwart Gottes und rede jetzt nicht mit Menschen oder mit irgendjemandem, ne? Sondern jetzt rede ich Geheimnisse mit Gott. Gott offenbart mir Geheimnisse und ich antworte. Das ist Reden in Sprachen. Also deshalb schreibt Paulus dann am Schluss, ich rede mehr in Zungen als ihr alle miteinander, aber in der Versammlung rede ich lieber. Wie viel? Ja. Als tausend in Sprachen. Fünf Worte mit meinem Verstande, damit die Versammlung auch erbaut wird. Und jetzt nur das wunderbare, geheimnisvolle wird dann in den Versen 12 bis vielleicht 15 noch klar. Also auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, so suchet, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Bitte. Und Zungenreden ist nicht gegeben zur Erbauung der Versammlung, sondern um Geheimnisse Gottes im Allerheiligsten mit Gott selber zu bewegen. In der Versammlung, die wird erbaut durch prophetische Aussagen. vielmehr nach prophetischen, nach Prophetie. Weiter. Darum oder deshalb, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege wenigstens. Denn wenn ich in einer Sprache bete oder in Zungen bete, jetzt Achtung, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtbar ausgeschaltet. Dann haben die anderen nichts davon. Unser Verstand ist die Transformatorenstation, die Gedanken des Herzens, jetzt des Geistes, nicht? So transformiert, dass ich das jetzt aussprechen kann, zur Erbauung der Versammlung. Dann rede ich deutlich und nicht in einem Geheimnis. Geheimnis mit Gott, dann in Ordnung. Aber mein Verstand ist fruchtleer, ausgeschaltet. Was ist also nun? Sagt er, ich will beten mit dem Geiste, also in Zungen, mit Gott, im Geheimnis, im Allerheiligsten. Wunderbar. Aber ich will auch beten mit meinem Verstande, ja, damit die anderen etwas, alle davon etwas haben. Ich will Lob singen mit dem Geiste, meinem Herzen, dem Herrn. Aber ich will auch Lob singen mit dem Verstande. Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Das ist doch so einfach. Aber wunderbar, jetzt dürfen wir, und das darf ich einmal in der Weise betonen, wenn die Rede ist vom Reden in Zungen oder in Sprachen, also im Griechischen das Gleiche, dann gibt es in unseren Kreisen Kreise, die das fast einfach ablehnen, in Zungen reden. Das ist wieder falsch. Das ist wieder falsch. Alles in seiner Art, zu seiner Zeit, nach der Ordnung Gottes. Also fein. Es gibt eine Möglichkeit, in der Gegenwart Gottes, sich mit ihm im Allerheiligsten zu unterhalten. So. Das kann dann sein, dass die Zunge gelöst wird. So. Dann weiter, 15, immer noch 1. Korinther, 15, 51, jetzt wissen wir, woran wir sind, Auferstehungskapitel, Entrückung. Siehe, ich sage euch, Korinthern, ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, und jetzt, en atomo, das zweite. Nein, in einem Nu heißt atomo. In einem Nu, einem Atom, in einem Augenblick. Also ganz plötzlich. Bei der letzten Posaune. Aber nicht Gerichtsposaune, sondern Gnadenposaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Ah. Die Toten, unverweslich, das bezieht sich ja nur vorerst auf den Leib. Ne? Verweslich sein kann ja nur der Leib. Ne? Es kommen ihre Leiber hervor. Wie es war in den Tagen nach der Auferstehung Jesu. Da tragen viele Leiber der entschlafenen Heiligen. Die Leiber schlafen, nicht der Geist und nicht die Seele. Die Leiber der Entschlafenen kommen hervor. Bitte. Der Geist ist lebendig gemacht. Der weiß, was in Gott ist und weiß, was im Menschen ist. Der lebendig gemachte Geist und so weiter. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und die Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod im Sieg. Und das alttestamentliche Wort, das hier zitiert wird, heißt, verschlungen ist der Tod in Ewigkeit. Was stimmt jetzt? Ne? Beides, ne? Das ist eine Ergänzung, nicht ein Widerspruch. Verschlungen ist der Tod im Sieg in Ewigkeit. Ne? Für immer, die Verheißung. Ja, und wenn der Tod Das gehört alles zu dem Geheimnis da. Von wem ist denn der Tod verschlungen worden? Gott in seiner Heiligkeit kann unmöglich den Tod verschlingen. Und Jesus Christus in seiner Heiligkeit kann unmöglich den Tod verschlingen. Aber so hat er die Schlange überlistet. Deshalb unter anderem ließ er sich zur Sünde machen. Gleich wie Mose die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, zur Schlange machen. Kann eine Schlange eine andere verschlingen? Wie war es denn beim Pharao, Mose und Aaron? Nicht? Da hat der zur Schlange gewordene Stab des Mose alle ägyptischen Schlangen verschlungen. Nicht? Aha. Und der Stab des Mose stellt Christus dar, denn Mose stellt Gott dar. Gott sagt, Mose, ich habe dich zum Gott gemacht, des Pharao. Und ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht. Nicht? Und Aaron ist dein Prophet. Nicht? Mose steht also Gott da. Nicht? Und der Stab, der Hirtenstab des Mose, steht Christus da. Nicht? So ließ Gott der Vater seinen Sohn als seinen Hirtenstab oder seinen Herrscherstab auf die Erde gleiten. Nicht? Und in dem Moment da unten wurde er zur Sünde gemacht, nicht? Zur Schlange. Es heißt im Hebräischen sogar, da wurde der Stab des Mose zu einem Drachen. Nicht? Und die Ägypter haben Drachen produziert. Nicht? Und der Drache des Mose verschlang die Drachen der Ägypter. Jetzt haben wir es nicht. Gott war in Christo und versöhnte die Welt, indem er sich selber zur Sünde der Welt machen ließ und die ganze Wucht des Gesetzes sich an ihm entladen konnte. Definitiv das Gesetz bestätigen, hat auf diese Weise jetzt die ganze Sündenmacht der Welt und die Finsternismacht Satans verschlungen, als er zur Sünde gemacht war. Jetzt kann er das. Ja. Jetzt kann ein Drache andere verschlingen, eine Schlange andere Schlangen verschlingen. Das, ist das ein Geheimnis? Wo wird das verkündet? Ne? Bitte. Und jetzt gewaltig. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Da sind ja die meisten Frommen der Überzeugung, dass der Tod immer noch Sieger bleibt in Ewigkeit. Ne? Welcher Tod wird denn aufgehoben? Der erste oder der letzte? Der erste oder der zweite? Was steht denn geschrieben? Der letzte, ne? Nicht der erste. Der letzte für einen Tod, das ist nicht der erste, sondern der zweite. Ne? Der wird aufgehoben. Aber das wird auch nicht verkündigen. Ne? Das sind Geheimnisse, die Gläubigen mit Halleluja und Lobgesang entgegennehmen dürften und sich übermäßig, ja, über die Maßen freuen könnten und sollten, nach dem Wohlgefallen Gottes. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Was? Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, ja. Das Gesetz sagt, lass dich nicht gelüsten. Das nicht und das nicht und das nicht. Währenddem ich das lese oder höre, meldet sich da drin in meinem Fleisch etwas, habe ich bis jetzt gar nicht gewusst. Und da steckt er da drin. Wird jetzt lebendig, ne? Weil es mit Namen genannt ist, nicht? Ich vergleiche ja das immer. Begegnet uns auf dem Spaziergang, da auf einer Steingruppe, eine Schlange, die ruht da an der Sonne. Sag mal, denkt an nichts Böses. Ne? Jetzt nehme ich meinen Spazierstock und mache schnell so. Ne? So, jetzt ist sie da. Ne? Ja. Und ja, das ist genau die Sache. Eigenartig. Ne? Und wenn es heißt, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Eigenartig, nehmen wir mal das buchstäblich. Meine Wespenköniginnen im Frühjahr, wenn die kommen, ne, die habe ich grundsätzlich immer getötet. Ne? Also ich stelle mich jetzt vor als unbarmherzigen Samariter. Ne? Töte, warum? Aus ihr oder durch sie würden Tausende von Wespen uns im Herbst belästigen. Nicht? So. Also ist das begreiflich. Ja? Aber jetzt die Sache. Hat sich eine verfangen an unserer Fensterscheibe? Nicht? So, jetzt kann ich dir mit dem Daumen den Kopf zerdrücken und die Brustkörper. Ne? So. Was passiert jetzt noch einmal? Jetzt, ihr Stachel, der bewegt sich jetzt so rapid hin und her nach allen Richtungen und verspritzt das letzte Gift. Wie ihr lebt da, nicht? Sie ist ja tot. Nicht? Aha. Hat Christus der Schlange den Kopf zertreten? Oder dieser Wespe? Nicht? Ah. Jawohl. Aber seit Golgatha, stimmt das? Ist die Sünde, Satans wird der Sünder genannt, nämlich. Der Sünder ist getötet, der Urheber der Sünde war, ist getötet, aber das Sündengift in ihm und der Stachel ist die Sünde, der Schacht des Todes ist die Sünde, nicht? Seine in ihm wohnende Sünde, die spritzt er nach allen Seiten als Stachel, nicht? Wie wenn er Sieger wäre, nicht? Und ich Christus vor 2000 Jahren. So. Also das sind Aussagen hier, noch einmal, verschlungen ist der Tod in Sieg in Ewigkeit, Triumphwort, wo ist, o Tod, dein Stachel? Ja, die Sünde, wo? Ist weggetan. Die Sünde als Ganzes, ein Geheimnis, glaubt niemand. Aber wir geben uns wenigstens Mühe, das glauben zu können. Wir glauben allem. Wo ist der Tod dein Stachel? Wo ist der Tod dein Sieg? Fertig. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest. Unbeweglich, alle Zeit überströmen in dem Werk des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nämlich das Geheimnis einer Verwandlung von unzähligen, ja für uns, unzähligen Menschen, die während den 2000 Jahren und wir heute zuletzt, in den letzten wahrscheinlich zwei Jahrzehnten da sind, dass dieses Geheimnis eine Verwandlung von allen Gestorbenen nach dem Leibe 2000 Jahre lang, ganzen Erdenrund verteilt, und wir, die wir noch leben, alle in einem Augenblick, stellen wir uns vor, verwandelt und dann nicht durch lange Schulungen, bitte. Nein, nein, die Quälerei hört auf. Nicht? Nein, verwandelt und dann werden wir ihm gleich sein, wie er ist, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist nur möglich, wenn wir ihm gleich sind, wie er. Also,
bitte Kassette wenden.
Also, bitte schön. Ja. Also, ja.
Was passiert an der Bäder, also an der Friesrichterbühne?
Bitte?
Was an der Friesrichterbühne Christi passiert?
Ah, das haben wir gerade vorher gelesen, was an der Preisrichterbühne Christi passiert. Nicht?
Aber wenn wir dann ihm gerade gleich sind bei den Drücken, was muss dann wieder
passieren? Ach so, ja. Das Alte ist vergangen, nicht? Was irgend noch vorhanden ist von uns aus. Nicht? So. Das wird ins Licht gestellt, nicht? Das Finstere ist ins Licht gestellt und die verborgenen Dinge der Herzen geoffenbart. So. Und dann ist schon so weit, nicht? Wird jeder sein Lob empfangen. Nicht? Ja. Das ist ein. Also, da ist ein Feuer am Richterstuhl Christi, und dieses Feuer ist nichts anderes, absolut nichts anderes, als die Feuerglut der Liebe Gottes, die alles unbarmherzig verbrennt, was nicht Liebe ist. So, dann haben wir's. So. Dann kommt das Nächste. Epheser 1, Vers 9. Gewaltige Aussage, wir kennen das alles, aber Reichtum, ein Reichtum. Epheser 1, Vers 9. Ja, der, bei dem langen Satz fangen wir bei Vers 7 an, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und aller Klugheit, müssen wir da lesen, bitte. Da haben die meisten Übersetzer also versagt. Ist hier genau das gleiche Wort, der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hat, nicht? Oder was sagt Jesus? Sei klug, sogar wie die Schlangen, aber ohne Falsch wie die Tauben. Nicht? Sind die klugen Jungfrauen in Ordnung? Nicht? Natürlich das gleiche Wort wie hier. Nicht? Also und alle Klugheit in aller Weisheit und Klugheit, indem er uns, Gott, kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens. Wunderbar. Ist das auch ein Personalgeheimnis? Ne? Der Wille Gottes. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Haben wir ja etwas näher ansehen dürfen. Ne? Gewaltig kundgetan hat das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Ja, das ist der wohlgefällige Wille Gottes, dass er uns sein Geheimnis kundgetan hat. Dass er sich vorgesetzt hat, in sich selbst, ohne die Räte von Engeln und Menschen zu berücksichtigen, vorgesetzt hat für sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, also der letzten Ausgang bei der Vollendung der Zeiten, nämlich alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben. Also er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens, das besteht worin? Das ganze Schöpfungsall, das ganze Weltall eines Tages in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen. Dann ist ja eines Tages das ganze Weltall ein Leib mit ihm, ein Organismus mit ihm. Geheimnis seines Willens. Jedes Gotteskind hat eine Ahnung, weiß, der Wille Gottes, der will, dass ich jetzt schön brav bin. Nicht? Ist gut. Er weiß das. Ich soll nicht sündigen. Ich weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das weiß jedes Gotteskind, sonst ist ja keiner, nicht? Und weiß und weiß und weiß alles, aber was nicht? Das Geheimnis seines Willens wissen die meisten nicht. Ne? Und da steht ja geschrieben, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Eben nichts Geringeres als die ganze Schöpfung eines Tages in Christo zusammengefasst zu haben unter ein Haupt. Dann ist die ganze Schöpfung ein lebendiger Gottes Organismus. Wunderbar. Sagt wieder niemand Halleluja. Nicht einmal der Uwe. Ja. Epheser 3, Vers 3. Ah, das haben wir dann schon gelesen. Ja, aber ist gut, wenn wir es nochmal lesen. Jetzt der Reihe noch. Epheser 3, 3. Und 4. Dass mir das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Haben wir eben gehört. Können wir weiterfahren. Dann Epheser 3, Vers 9. Hätten eigentlich weiterlesen müssen. Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, also Paulus ernst mit dieser Aussage, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Aha. Jetzt wissen wir, was verborgen war. Ne? Der Schatz, der Verborgene, der war nicht mehr in Gott verborgen, sondern wo? Im Acker. Ne? Und der Acker ist der Kosmos, sagt ja. Wir sind, uns hat Gott in dieser Welt verborgen. Ne? Wir sind ja selber ein Geheimnis, oder das Geheimnis Gottes sind ja wir. Da kommen wir dann gerade dran im Kolosserbrief. Mir, Paulus, dem geringsten aller Heiligen, ist dieses Geheimnis geoffenbart worden. So wunderbar. Vers 9 haben wir auch gelesen, verborgen in Gott. Wir gehen weiter, einfach den Schriftstellen nach. Epheser 5, Vers 32 haben wir schon berücksichtigt. Mann und Weib. Dieses Geheimnis ist groß. Ja, das Geheimnis, stellen wir vor. Lasst uns den Menschen machen. Einzahl, nicht Menschen Mehrzahl, sondern lasst uns Adam machen. Und zwar nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich in einer Gestalt. Das war das Abbild Gottes. Denn Gott ist nicht Mann und Weib nebeneinander, ganz klar, sondern in einer Gottgestalt, männlich-weiblich. Er erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt, und tröstet, wie eine Mutter tröstet. Und so weiter und so weiter. Unsere Mutter, schreibt Paulus im Galaterbrief, ist welches Jerusalem? Jetzt sage ich mal zuerst, welche Jerusalems nicht unsere Mutter sind. Erstens nicht das Jerusalem hier unten. Das schreibt er gar nicht. Das mit ihren Kindern in Knechtschaft, solange sie unter Gesetz sind. Dann kommt ein Jerusalem im tausendjährigen Reich. Auch nicht unsere Mutter. Wird gebaut und vergeht nicht. Mit der Endkatastrophe. Dann gibt es schon lang ein Jerusalem im Himmel, ein himmlisches Jerusalem, gehört aber auch noch zu dieser Schöpfung, wird vergehen, wenn Himmel und Erde vergehen werden. Ist auch nicht unsere Mutter. Dann gibt es ein neues Jerusalem, das kommt vom Himmel herunter, als Braut und als Weib des Christus. Ist auch nicht unsere Mutter. Ist ein neues Jerusalem. Das ist unsere Schwester, oder auch dann unser weiblicher Teil. Denn wir als Glieder des Christus sind ja in der Vollendung zum vollen Mannesalter herangereift. Und aus Israel dann eben die Braut, das Weib des Lammes. Wir bilden den Leib des Bräutigams. So ist die Sache. Vollkommener Mann. Israel, vollkommenes Weib. Ja, wer ist jetzt unsere Mutter? Haben wir es noch nicht gemerkt? Die, wenn ich jetzt sage, die weibliche Mütterlichkeit in Gott selbst. Genauso, Jesus Christus ist der einzig, Achtung, aus Gott gezeugte, der Sache des Vaters, des Mannes, und aus Gott geborenen Sohn, der Sache der Mutter. Ne? Beides steht vor, gilt von ihm. Bitte? Ach so, ja. Ja. Aha, ja. Ja, also die Frage von meinem lieben Enkel, ja, warum sagt Jesus da, als seine Mutter und Brüder kommen und ihn da herauslocken wollen, sie haben den Eindruck, der geht zu weit, also jetzt hat er sich verrannt, jetzt macht er sich noch verhasst, nicht? Wollen ihn zur Vernunft bringen, er gibt, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und rufen dich, nicht? Dann sagt er, wer sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern? An Verwandtschaftsgliedern? Ne? Alle, die mir glauben. Das sind meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Was? Jetzt glaube ich doch an den Herrn Jesus. Ne? Ja, dann bin ich ja Mutter vom Herrn Jesus. Ne? Hat er doch gesagt. Alle, die mir glauben. Sich mir anvertrauen, das ist meine Mutter. Ne? Das heißt jetzt auf Deutsch, ne? Heißt das, alle die mannigfaltigen Verwandtschaftsbeziehungen hier auf der Erde im Fleisch, ne? Ergeben erst zusammen das wunderbare Gefüge in Gott, in Christo Jesu. Da ist alles in einer wunderbaren Einheit. Also das, bitteschön. Also lange da jetzt, gell? Also ich hoffe. Ja, man darf da nicht so bleiben, ich muss mal in der Tour schauen, es ist jetzt gerade 10 vor 9, also noch 5 Minuten. Mann und Weib, also unsere Mutter ist die Mütterlichkeit Gottes. Ohne Anfang und ohne Ende. Verstehen Sie? Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, wo Christus ist. Nicht? Aus dem Mutterschoß Gottes, des Vaters. Ja. Geboren, gezeugt und geboren. Jesus Christus und wir auch. Wir sind aus Gott gezeugt, männlich, und aus Gott geboren, weiblich. Beides da. So. Also sind wir zufrieden mit unserer Mutter? Aha. Wieder kein Halleluja, nicht mal ich, nicht? Also, ihr Lieben, das bedeutet für mich, als ich das erkennen durfte, glaubt ihr mir, dass ich meine Mutter wunderbar liebe, ne? Diese Mutter. So wunderbar. Ja. C'est la Dame Blanche. Ganz großartig. Herrlich. Sind wir jetzt so langsam innegerutscht im Geheimnis Gottes, nicht? Aha. Die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen sind. Ne? Irgendwo muss ja so sein, sonst hätte ja Paulus geschwärmt. Ne? Jetzt habe ich auf einmal Schweizerdeutsch geredet, Schaffhauserdeutsch. Ne? Aber, noch weiter. In Epheser 6, Vers 19 ist die Rede vom Geheimnis des Evangeliums. Jedes Gotteskind kennt das Evangelium, durch das es zum Glauben kam. Ne? Aber was kennen die meisten Gotteskinder nicht? Das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis des Evangeliums. Das sind Andeutungen da. Tod, wo ist dein Stachel? Ne? Hölle, wo ist dein Sieg? Und so weiter. Was da geschehen ist. Geheimnis des Evangeliums. Ja, jetzt kann jemand sagen, der dann die Kassette vielleicht hört, nicht? Ein Unberufer sagt, ja, das haben wir die Frommen wieder, das sind so Geheimniskrämer, nicht? Und dann wollen sie noch Ratgeber Gottes sein, nicht? Verwalter der Geheimnisse Gottes auch noch, ja, wissen wir ja Bescheid, nicht? Also, das nächste, Kolosser 1, Vers 26. Ist es dem Apostel Paulus gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, auf sein Vollmaß zu bringen? Und zwar in einem Geheimnis, nämlich Christus in euch. Ist das ein Geheimnis? Das ist der neue, inwendige, verborgene Mensch des Herzens, samenmäßig, aus Gott gezeugt und geboren, mitten im alten Menschen drin verborgen, ein ganz neuer Gottesmensch, der aus Gott gezeugt und geboren ist und deshalb nicht sündigen kann. Der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und nur dieser neue Mensch kann tadellos bewahrt werden bis auf seinen Tag, nach Leib, Seele und Geist. Ich kann ja nur was tadellos bewahren, was an und für sich schon tadellos ist. Ne? Kann ja, ja. Noch weiter. Kolosser 1, 27 ist die Rede vom Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Kolosser 2, Vers 2. Das schlagen wir jetzt noch auf und schließen. Damit noch das Geheimnis des Glaubens aus reinem Gewissen. Ja, wer von uns will mit einem reinen Gewissen da sich präsentieren? Ja, so wie wir sind. Aber durch das Blut des Christus haben wir alles rein. Reiner als Wolle, weißer als Schnee. Gewissen. Wunderbar. Alles Gnade. Und jetzt Kolosser 2, Damit schließen wir jetzt. Von Vers 1 an. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Auch dass ihre Herzen getröstet sein mögen. Und jetzt kommt eine Eskalation. Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen. Jetzt kommt eine Eskalation, das heißt eine Steigerung bis eben in die Unendlichkeit der Herrlichkeit Gottes. Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe. Genau in der Liebe, ne? Und dem, der alle Geheimnisse kennt. Und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Also das haben wir alles schon als Verheißung unseres Gottes. Ein Reichtum einer vollen Gewissheit eines Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Geheimnis Gottes. Er erscheint nur noch einmal beim in der Mitte der letzten Jahrwoche. Beim Schall der siebten Posaune, da kommen die sieben Zornschalen hervor, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Was heißt das? Dann ist der Leib Christi da oben schon, ist der Richterstuhl Christi schon hinter uns. Ne? Und dann ist die Gemeinde des Leibes des Christus vollendet. Und eben ist aus Israel noch der männliche Sohn dazugefügt worden, denn er ist männlich, gehört auch noch zum Christusleib. Ja. Und dann ist der Leib des Christus vollendet, dann ist das Geheimnis Gottes vollendet. Soweit. Also, Halleluja. Amen. Amen.